Also ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, weil ich es kurz getestet habe und dann festgestellt habe, dass ich doch nicht das daraus bekomme, was ich sonst bekomme. Und ich habe also jetzt über Monate das nicht mehr genutzt, deshalb kann ich jetzt kein aktuelles Statement zu Wikia Search
Geht mir ähnlich.
abgeben.
Also ich habe da auch, ich meine, das Problem ist, die treten dann immer groß an und ja, sozusagen an ihrem ersten Tag werden sie dann von allen getestet. Ähnliches Schicksal erleidet ja hier gerade diese neue Suchmaschine mit dem unaussprechlichen Namen. Schon mitbekommen? Irgendwie
Ah ja, nee, habe ich nicht
Kuil.com,
mitbekommen.
schreibt sich
Das
irgendwie Cuil. Angeblich soll man das cool aussprechen. Ich weiß ja nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Also erstens klingt für mich Cuil einfach nicht wie cool. Es klingt auch nicht cool. Also weder klingt es nach cool, noch klingt es cool. Und was denken die sich dann, was man dann macht im Netz? Coolen?
Ja,
Quielen?
keine Ahnung.
Durchquälen?
Ja, es gibt ja auch noch andere Projekte, also dieses Search Me, wo man halt so im Stil von Macintosh so kleine Voransichten der Seiten bekommt und so. Das setzt, glaube ich, auch auf Google auf. Das ist schon ganz lustig eigentlich, je nachdem, was man sucht. Wenn man zum Beispiel mehr so in den Bereich, ne, ich will mal was Optisches suchen, ne, zum Beispiel irgendwelche Bildchen, ne, da hat man natürlich große Vorteile, wenn man so eine Suchmaschine hat. Also das heißt, das ist ja nur ein Interface zu Google. Also es gibt da schon schöne Sachen. Aber eigentlich wollten wir nicht über Suchmaschinen sprechen,
Das
sondern über
stimmt.
die Wikimedia Foundation. Da weiß ich auch mehr drüber. Es gibt einen neuen Executive Director der Wikimedia Foundation, nämlich Sue Gardner. Kann man sich auch ansehen, wenn man auf die Seite Sue Gardner in der deutschen Wikipedia geht. Da ist auch ein Foto von ihr. Ja, und die ist dann nun seit Ende 2007 an der Spitze von Wikimedia, von der Wikimedia Foundation und ist, glaube ich, ein echter Glücksgriff, denn sie bewegt eine ganze Menge. Es hat sich also einiges verändert. Es sind neue Leute eingestellt worden, zum Beispiel auch ein Deutscher, Frank Schulenburg, der hier die Wikipedia Academy ins Leben gerufen hat. Der macht jetzt bei der Wikimedia Foundation in Florida, ist auch jetzt arbeitet dort, ist also hat also seinen Schwerpunkt dann nach Amerika verlagert und macht jetzt ist dort zuständig, um solche ähnlichen Projekte wie die Wikipedia Academy dann international einzurichten. Indem man eben Fachleute bindet an die Wikipedia mithilfe von speziellen Veranstaltungen, die halt sich an Wissenschaftler richten oder überhaupt an Fachleute richten. Und das, denke ich, ist auch eine tolle Sache. Also da wird jetzt wirklich mal was gemacht. Denn die Wikimedia Foundation über die vergangenen Jahre, eigentlich bis 2007, war so ein bisschen so ein schlafender Riese. Da gab es irgendwie was, die haben immer mal Fundraising gemacht, aber sonst haben sie nichts gemacht. Und das ist eigentlich irgendwie. Ja gut, natürlich muss jemand die Serverstruktur aufbauen und als Ansprechpartner da sein, damit es immer mehr Server gibt und so. Das ist natürlich schon wichtig, aber steckt natürlich noch viel mehr Potenzial da drin. Und außer Fundraising muss man natürlich noch ein paar andere Dinge machen. Und das scheint jetzt auch begriffen worden zu sein.
Das war vor allem, weil die Wikimedia so ein beliebtes Klageziel in den letzten Jahren.
Genau. Ja, genau.
Hat sich das jetzt ein bisschen gelegt?
Nein, das hat sich überhaupt nicht gelegt. Also ich bin ja jetzt nicht mehr im Vorstand von Wikimedia Deutschland, deshalb kriege ich nicht mehr so viel mit.
Aber jetzt kannst du auspacken.
Aber jetzt kann ich auspacken, genau. Also ich meine, man hat mich ja oft gefragt, warum ich da nicht mehr mitmache beim Vorstand. Ein Grund ist, dass ich halt kein Jurist bin und einfach der Anteil der Zeit, die man mit Klagen, also mit der Diskussion von irgendwelchen Klagen verbracht hat, mir einfach zu viel war. Also das ist wirklich ein großes Problem. Es hat sich auch keineswegs gelegt. Es ist ein bisschen besser geworden, weil man innerhalb von Wikimedia Deutschland jetzt auch so Arbeitsgruppen gegründet hat. Also es muss nicht immer alles im Vorstand verhandelt werden. Von daher ist die Situation besser geworden. Ich kann also jetzt wieder empfehlen. Man
Okay.
kann in den Vorstand wieder gehen. Aber das ist immer noch ein großes Problem und auch tja, eins, was
Tja, die einzige Wachstumsbranche ist die Juristerei.
ja, ich glaube, die sind ganz glücklich über die Existenz der Wikipedia, weil man da leicht gutes Geld verdienen kann als Anwalt. Denn ich meine, es ist ja klar, es gibt immer Leute, die sich durch irgendwas belästigt oder auf den Schlips getreten fühlen. Das muss gar nicht besonders substanziell sein. Und die wenden sich dann an den Anwalt, obwohl sie eigentlich gar keine Chance haben. No, glücklicherweise. Aber wie gesagt, Anwälte sind erstmal beschäftigt und
Was heißt, sie haben keine Chance? Das heißt, der Großteil der Klagen läuft ins
ja,
Nichts?
genau.
Gibt es auch Gegenbeispiele?
Ja, es gibt auch Gegenbeispiele.
Fällt dir gerade einer ein, der so diskussionswürdig wäre?
Ja, ist immer schwierig. Das hatten wir schon mal erwähnt, glaube ich, im letzten Podcast. Also es gibt tatsächlich jemand, der in der Wikipedia immer auftauchte wegen einer Straftat, aber seine Strafe verbüßt hat und jetzt eigentlich nicht mehr, darf nicht mehr dauernd als erster Google-Hit seine Straftat
überall
stehen.
Die Geschichte.
Und da hat er sich auch tatsächlich vor Gericht durchsetzen können gegen die Wikipedia. Musste also extra eine Taskforce eingesetzt werden, die jetzt darauf achtet, dass der gute Mann nicht mehr wieder eingetragen wird. Mhm. Viele Leute, weil die Sache sehr spektakulär war, erinnern sich an den Namen, aber das geht so nach deutschem Recht eigentlich nicht. Klar, in irgendwelchen Archiven darf natürlich auch noch die Geschichte aufbereitet sein, aber nicht so, dass der erste Google-Hit immer gleich, ich meine, der Mann hat sonst keine Chance mehr.
Na klar. Wie ist denn das? Ist das jetzt klar, wer so welches Recht anzuwenden ist? Ich meine, es gibt ja in dem Sinne gar keine deutsche Wiki. Also es gibt eine deutsche Wikipedia, aber das Deutsch bezieht sich ja auf die Sprache und nicht auf Deutschland.
Genau, es gilt auf jeden Fall das US-amerikanische Recht. Es gilt aber auch das deutsche Recht. Denn ich meine, das ist in Deutschland ja das Verursacherprinzip. Wenn also hier jemand was verursacht, dann muss er auch hier haftbar gemacht werden. Das ist natürlich das Dumme bei der Wikipedia, dass sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner gilt. Man muss also das alles beachten. Man muss das deutsche Recht beachten, also bei der deutschen Wikipedia. Man muss das amerikanische Recht beachten und das ist manchmal richtig lästig.
Ja, aber die deutsche Wikipedia geht ja in dem Sinne gar nicht von Deutschland aus.
Das stimmt, aber die Verursacher sitzen hier.
Na, nicht unbedingt. Ich meine, das kann ja jetzt
na gut, das weiß man nicht.
Auf einer Insel irgendwo.
Ja, dann ist es auch nicht so ein Problem. Aber es ist schon so, dass bei der deutschen Wikipedia ein...
Das heißt, es wird erstmal nach der IP-Adresse geguckt, irgendwie welchem Land die zugeordnet wurde?
Ja, wenn man herausfindet, da ist jemand hier, der Mist gebaut hat, kann der auch hier belangt werden.
Das okay, aber wenn das von den Antillen kommt, dann ist das alles schon nicht mehr...
Ja, dann wird
also man sieht schon, das Internet macht die Sachen nicht unbedingt immer einfacher.
Genau.
Also aber diese, auch darauf wollte ich eigentlich nicht jetzt so schwerpunktmäßig zu sprechen kommen. Aber vielleicht bleiben wir nochmal kurz bei Wikimedia. Media, weil das ist so ein Punkt, den wir ja beim letzten Podcast noch nicht so ausführlich behandelt haben. Also es gibt auch ein Wikimedia in Deutschland, muss man dazu sagen.
Ja, richtig.
Inwieweit hängt das dann mit der Foundation in den USA zusammen?
Naja, erstmal ist natürlich Wikimedia Deutschland ein selbstständiger eingetragener Verein in Deutschland. Da gibt es zunächst mal nur die namentliche Übereinstimmung, aber die Wikimedia Foundation in den USA hat sich zum Ziel gesetzt, so nationale Gruppen zusammenzufassen. Obwohl die Wikimedia Foundation eine Stiftung ist, also eine, die keine Mitglieder hat, wird trotzdem dort gesagt, wir haben sogenannte National oder Local Chapters, heißt eigentlich Local Chapters, also Untergruppen. Und Wikimedia Deutschland ist halt so eine Untergruppe. Das ist auch in, also ich meine, da die Foundation jetzt kein Verein ist mit so einer Satzung, wo das genau aufgeführt ist, ist das alles auch mehr so Gewohnheitsrecht. Aber also Wikimedia Deutschland, und das steht auch dort in der Satzung, fühlt sich eben auch als Landesverband, sagen wir mal, von der Wikimedia Foundation. Also von daher besteht auch ein Zusammenhang.
Und gibt es in vielen Ländern so eine Struktur? Also, oder ist das jetzt wieder nur so, die Deutschen brauchen jetzt?
Nee. Also es gibt das in Frankreich, es gibt in Italien, Kroatien ist sehr aktiv, Polen ist sehr aktiv, also insbesondere in Europa. Würde ich mal sagen. Also bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube in Israel gibt es auch eine. Also es gibt vor allen Dingen in Europa solche nationalen oder Landesverbände, sagen wir mal.
Ein weiteres Ding, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob wir das letzte Mal nicht angesprochen haben, aber weil es jetzt gerade mal wieder lief, ich weiß, du warst nicht da, aber ich will es trotzdem mal ansprechen, ist die Wikimania-Konferenz, die ja sozusagen so ein bisschen das so die Love Parade der Wikipedianer ist. Die fing ja auch in Deutschland an.
Genau, 2005 in Frankfurt war die erste Wikimania.
Da warst du dabei.
Da war ich dabei.
Und dann war sie, glaube ich, in den USA.
Dann war sie, genau, in Boston, in der Harvard University.
Warst du da auch?
Da war ich nicht. Also das ist ja nicht Boston, Cambridge, Massachusetts, bei Boston.
Okay.
Und dann dieses... Ja, in Alexandria in Ägypten.
Das heißt, ein Jahr war keine?
Doch, da war auch eine. Moment, da muss ich erst mal nachgucken, wo die davor war.
Also erst Frankfurt, dann Cambridge.
Genau.
War da nicht eine in Asien
auch? Genau, Taipei, ja, Entschuldigung.
Genau. So, und jetzt ging es nach Ägypten.
Ja.
Wo haben die dann, da in dieser alten Bibliothek abgehangen?
Naja, alt ist die ja nicht, das ist ein Neubau, aber da gab es mal
eine alte
Bibliothek. Genau, in der Bibliothek.
In der Pyramide sozusagen.
Aha.
Und, hast du irgendwas davon gehört?
Ja, ich habe mal mit den Leuten telefoniert. Also es ist wohl, war natürlich wieder eine beeindruckende Veranstaltung. Viele Leute haben jetzt auch mal eben auch direkt mit Sue Gardner sprechen können und so. Das war eigentlich so vor allen Dingen das, was ich so am Telefon gehört habe, dass sie alle ganz begeistert waren von der neuen Direktorin. Mhm. Und ja, dass also tatsächlich auch so ein gewisses internationales Gefühl da aufgekommen ist. Ne? Also
Teilnehmerzahl, so in etwa?
Oh, da habe ich,
Ahnung?
Da habe ich jetzt keine Ahnung. Das müsste man schnell nachschauen.
Aber es sind wahrscheinlich so, also einige zusammengekommen. Also ja. Ist es denn international dann auch wirklich? Also
ja, dann genau. Oder? Das war eben auch das, was jetzt so als Gefühl da war. Ich meine, gut, natürlich, auch wenn es in Taipei stattfindet, ist es international, aber da gab es natürlich dann auch erstmal eine starke lokale Fraktion und so. Und das richtig, also so ein richtig internationales Gefühl muss wohl jetzt auch in Alexandria stärker gewesen sein als die Male davor.
Mhm. Tja, da wäre ich auch gerne gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. So in Ägypten war ich noch nicht und so in der Bibliothek über die moderne Variante davon zu sprechen.
Ja, nee, das ist
nochmal ein netter Kick, oder?
Ich denke auch, das ist bestimmt interessant. Also mir wäre es zu heiß gewesen, außerdem hatte ich da gerade keine Zeit. Aber ja, also ich denke schon, dass das eine schöne Sache ist. Ja, aber wie gesagt, das läuft ja nicht weg. Die Wikimania findet ja jedes Jahr statt und im nächsten Jahr in Buenos Aires. Sagen wir auch ganz, das ist auch ein schönes Ziel. Da muss ich dann mal drüber nachdenken, ob ich da nicht irgendwie hin kann. Das passt für mich nächstes Jahr ganz gut, weil ich ein Forschungsfreisemester habe und dann dahin reisen kann.
Ja, Entschuldigung, wo war's?
In Buenos Aires.
Buenos Aires. Jahr. Ah, okay. Buenos Aires. Ja, ein anderthalb Jahr ist es her, dass wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Seitdem hat sich einiges verändert und ich muss zugeben, dass ich die Wikipedia selbst nicht mehr so eng im Auge gehabt habe. Jetzt in der Vorbereitung sind mir überhaupt erst ein paar Sachen aufgefallen, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, und ich finde das jetzt auch nochmal ganz erwähnenswert. Also es gibt doch schon zahlreiche Neuigkeiten, also Features in der Wikipedia, die durchaus der Erwähnung wert sind. Die jetzt nicht unbedingt alle was mit Qualitätssicherung zu tun haben, aber grundsätzlich muss ich sagen, umso besser sich das Ding bedienen lässt, umso mehr Richtig. Kann sich das natürlich auch auf den Content auswirken. Vielleicht sollten wir mal so zwei, drei Sachen, von denen ich glaube, dass sie noch nicht so bekannt sind, auch erwähnen. Was, gut, es gibt so Kleinigkeiten so mit diesem Suchfeld, dass das jetzt so eine Live-Suche macht. Ich weiß nicht, wie gut das immer funktioniert, aber...
Ja, das merkt man, da brauchen wir nicht groß drauf hinzuweisen, wer da was ins Suchfeld einträgt,
genau,
und
das hat,
merken,
das dass hat wahrscheinlich da jeder schon mal gemacht.
Plötzlich Vorschläge kommen. Und das ist schon sehr hilfreich. Also ich empfinde das als sehr hilfreich, wenn man manchmal nicht so genau weiß, welches ist denn jetzt der richtige Titel. Angenommen, ich suche George Bush, muss ich unter George Walker, George W. gucken. Gut, es gibt natürlich immer Umleitungsseiten, aber es ist dann ein Klick mehr. Während wenn ich da anfange, das einzugeben und dann ist schon
so die Vorauswahl da.
Dann bin ich schon, glaube ich, ganz gut dabei.
Also das macht die Sache auf jeden Fall ganz praktisch. Aber was ich, was mir dann auffiel jetzt überhaupt erst, ist, dass es jetzt so eine ganze Reihe von sogenannten Helferlein sich aufgereiht haben.
Genau.
Wenn man nämlich einen Account sich macht in der Wikipedia, was man durchaus empfehlen kann, das zu tun, damit man so bestimmte Settings hat.
Ja, und wenn man einen hat, dann werden die anderen Accounts auch automatisch mit erstellt mit Single Login, aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf.
Ja, das können wir auch gleich als erstes erwähnen. Also bisher war es so, dass die verschiedenen Sprachvarianten der Wikipedia alle unterschiedliche Wikis waren, die nichts miteinander zu tun hatten.
Richtig, da musste man sich jeweils immer einen eigenen Account anlegen. Jetzt sagt natürlich immer, gut, ich will halt nicht in vielen Sprachen edieren, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber jeder, der ein bisschen mitmacht bei der Wikipedia, möchte ja schon mal bei Commons vielleicht Fotos hochladen und will auch einen Account haben.
Dann ja, oder wenn ich in der deutschen Wikipedia jetzt einen neuen Artikel erstelle über was weiß ich, Erdbeerquarktorte, so, dann will ich ja zumindest in den Übersetzungen der anderen also in den anderen Sprachvarianten eintragen, dass es das jetzt auch in Deutsch gibt. Und dazu muss ich ja auch in die anderen Artikel reingehen. Und wenn es auch nur dieser eine Link ist, den ich dort eintrage.
Genau, also da habe ich schon Interesse, auch auf andere Sprachen zu gehen. Aber wie gesagt, Wikimedia Commons ist halt wichtig für Bilder und Meta-Wiki und was man auch sonst alles noch nutzen will, wenn man ein bisschen mehr einsteigt. Und da musste man sich immer wieder einen neuen Account anlegen. Das ist natürlich lästig. Und selbst wenn man schon einen hat, muss man sich auch immer wieder überall neu anmelden. Ich war jetzt zum Beispiel länger nicht auf der englischen Wikipedia, also muss ich mich da wieder neu anmelden. Also nicht neu anmelden, sondern einloggen. Und,
ja.
So. Und das ist natürlich alles ein bisschen lästig. Und das ist jetzt vorbei, denn jetzt gibt es Single Login. Das ist also ein Verfahren, wo man seine Benutzer-Accounts, wenn man schon mehrere hat, einfach zusammenführen kann zu einem Account. Und dann, wenn man dann einen zusammengeführten Account hat, dann ist man auch gleichzeitig, wenn man sich einmal einloggt, sozusagen überall eingeloggt. Das heißt, wenn man die andere Wikipedia aufruft, wird man da gleich automatisch, dann ist man da auch drin. Und es ist auch so, der nächste Vorteil ist, dass man, wenn man jetzt in einer Wikipedia, wo man noch nicht war, sagen wir mal, ich will jetzt plötzlich auch was in der französischen mal eintragen, da irgendwie einen Link auf den deutschen Artikel, dann, wenn ich da hingehe von meiner deutschen Seite aus und ich in der deutschen eingeloggt bin, dann wird dann automatisch für mich da schon mal ein Account angelegt. Sofern das geht. Wenn natürlich dieser Name schon weg ist, geht das natürlich nicht. Aber wenn der Name noch frei ist, wird da automatisch ein Account angelegt. Und ich brauche mich also nicht mehr um so viele Dinge zu kümmern. Das ist natürlich eine gewisse Vereinfachung. Klar, das bringt neue Sicherheitsrisiken mit sich. Ne? Also wenn einer mal sozusagen seinen Account, also das Passwort verliert, ist das sozusagen gleich für alle Wikipedias ein Problem. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich auch die Sicherheit, weil ich nicht irgendwo ständig neu mich einloggen muss, was ja auch jedes Mal immer auch so ein gewisses Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Und es ist eben einfach sehr viel bequemer.
Und es gibt jetzt auch einen verschlüsselten Zugang, oder?
Ja. Das auch.
Man kann über HTTPS
sich einloggen.
Aber das ist immer noch so separat, ne? Da muss man eine andere URL eingeben.
Da muss man eine URL eingeben. Das war
das Secure.
Ja, da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Habe ich aber auf meiner Benutzerseite auch verlinkt. Da kann man also dann auch selber schauen, wie es geht. Und was ist denn jetzt hier? Jetzt bin ich gar nicht eingeloggt. Ja,
du bist nicht eingeloggt. Oh Gott, Hilfe.
Ja,
bin ich. Aber dazu braucht man ein Login.
Ja.
Also um das zu benutzen, geht das nur für Leute mit Login oder geht das für jeden?
Naja, es ist ja sinnlos, wenn man kein Login hat, dann kann ich mich ja nicht einloggen. Also es geht ja jetzt...
Achso, es geht nur um das Einloggen.
Es geht nur um das Einloggen unter HTTPS. Es geht, also was noch nicht, oder ja, geht vielleicht auch, aber was noch nicht eigentlich vorgesehen ist, ist, dass man alles unter HTTPS macht, weil natürlich das auch die Server entsprechend belastet, wenn alle...
Klar.
Edierungen per
verschlüsselt sind. Aber es gibt ja viele gute Argumente dafür. Ja, jetzt haben wir jetzt hier gerade wieder so China Olympia, da war ja jetzt auch für die Journalisten mal wieder Wikipedia abgeschaltet. Jetzt haben sie so ein bisschen zurückgerudert und sich gedacht, naja, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen Freiheit simulieren so zwischendurch und Wikipedia darf jetzt wieder, ich meine, ich weiß nicht, warum die ganzen Journalisten nicht wissen, was ein Virtual Private Network ist. Ja, ich meine, wenn die da so von so einem großen Sendeanstalter hingeschickt werden. Warum reden sie denn nicht mal mit einem Techniker? Das ist meine, seit vielen Jahren bekannt, dass in China das Internet nicht ganz so frei ist und dass sie da auf jeden Fall eine Weile arbeiten müssen.
Ja, ja.
Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema, obwohl man auf der anderen Seite auch eigentlich dafür sein müsste, dass man in China das Internet frei zugänglich hat. Also
klar. Ich finde,
das ist...
Aber die Jungs sind ein bisschen uneinsichtig, das ist schwierig. Wie ist denn das so mit der chinesischen Wikipedia?
Naja,
da gab es ja viel Aufruhr am Anfang.
Da gibt es viel Aufruhr. Da gibt es ja auch noch ein anderes Projekt dazu. Also die Chinesen wollen ja selber da sozusagen ihre Wikipedia machen.
Welche Chinesen jetzt? Chinesen jetzt, die auch aus dem Wikipedia-Umfeld sich herumtreiben? Oder
Nein. Es gibt natürlich die chinesische Wikipedia. Die wird aber natürlich jetzt nicht aus der Volksrepublik
geschrieben. Sondern nicht nur aus Hongkong und Taiwan sozusagen.
Ja, genau. Und natürlich international. Chinesen gibt es ja überall und natürlich. Die machen natürlich da
endlich mit. Wenig.
Klar. Und dann gab es halt von China aus gibt es immer noch eine eigene, also das heißt da nicht Wikipedia. Sie haben also auch versuchen ein Internet Lexikon da aufzubauen, sozusagen.
Als Alternative, was ihren Qualitätsanforderungen entspricht, sozusagen.
Genau, was die speziellen Qualitätsanforderungen der chinesischen Regierung beinhaltet. Aber wie gesagt, also die chinesische Wikipedia gibt's und ja, also es wäre natürlich wünschenswert, wenn die dann auch wirklich zugänglich ist aus China und wenn dort auch Leute mitarbeiten könnten, was ja jetzt nicht geht.
Ja, die Zensurdebatte, das ist dann auch schon wieder ein neuer Podcast. Vielleicht nochmal kurz zu diesen zwei, drei Features, bevor wir auf unser Kernthema dann auch noch mehr zu sprechen kommen sollten. Es gibt so Metadaten, man kann so für Personen und alles mögliche Sachen
muss
anlegen.
Muss man sich mal erklären? Einschalten. Also normalerweise sieht man das nicht. Es gibt aber natürlich oben, wenn man einen Wikipedia-Account hat, den Punkt Einstellungen und dann gibt es einen Unterpunkt Gadgets. Und wenn man da drauf geht, ich mache das mal gerade, dann kann ich das auch selber...
Dann kann man ganz viele Helferlein einklicken. Da waren echt ein paar ganz praktische dabei. Also und das mit dieser Metadaten-Anzeigerei.
Ja, also fangen wir mal mit den Metadaten an. Personendaten, da kann man unten kann man sich einblenden lassen, ein Feld, wo Personendaten stehen, die halt im Artikel enthalten sind. Da sind also Metadaten enthalten, die man natürlich leichter auswerten kann. Insbesondere benutzt Wikipedia jetzt auch die sogenannte PND, das ist die Personennamen-Datei. Das ist eigentlich etwas, was aus dem Bibliothekswesen kommt. Denn da gibt es das Problem, dass es mehrere Personen mit gleichen Namen immer gibt. Gut, Tim Pritlove hat das Problem, glaube ich, nicht. Ist nicht so häufig, aber mein Name ist halt relativ häufig und es gibt sogar neben mir noch einen Computerlinguisten gleichen Namens. Und in der Vergangenheit wurden dann schon mal seine Werke mir zugeschrieben und umgekehrt, was natürlich lästig ist. Und dank dieser Personennamendatei ist das nicht mehr so leicht möglich. Das haben also die Bibliothekare sich ausgedacht. Man ordnet einfach jeder Person eine eindeutige Nummer zu und gibt dann in der Datei auch noch so ein paar Eckdaten an, zum Beispiel das Geburtsdatum und wenn der Mensch schon tot ist, das Sterbedatum und noch so ein paar andere Informationen, was der zum Beispiel macht und so. Und dann kann man Personen relativ eindeutig identifizieren und dann ist tatsächlich jemand, gibt es tatsächlich Leute im Bibliothekswesen, die die Werke dann auch versuchen zuzuordnen, indem sie sich die mal genauer anschauen. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also
was der BND sozusagen noch nicht durchgesetzt hat, nämlich die einheitliche Personenkennziffer, das ist der PND bereits gelungen.
Genau, das schon seit längerem. Aber wie gesagt, im Bibliothekswesen. Wer also keine Bücher schreibt, der braucht sich nicht zu sagen, der wird da auch nicht erfasst.
Oh, war ja.
Das ist schon praktisch und das ist natürlich ganz schön, dass das auch in der Wikipedia mit drinsteckt. Denn das ist ein gutes Hilfsmittel und an diese Informationen möchte man natürlich auch drankommen. Das muss jetzt nicht für jeden sichtbar da drin stecken, aber in dem entsprechenden Artikel sollte diese Nummer irgendwo drinstecken. Und dann kann man nämlich Personen wirklich eindeutig zuordnen und so. Und das ist schon wichtig. Also in der Wissenschaft hat das Sinn.
Na klar. So, brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu vertiefen. Ihr solltet einfach mal da in euren Settings mal unter Gadgets gucken. Da gibt es so alle möglichen Sachen, die man einschalten kann, die einem dann irgendwie mehr Daten anzeigen und so weiter, dass man dann gleich Begriffsklärungsseiten auseinanderhalten kann von anderen Links etc. pp. Und Hilfe auch für Blinde, für Screenreader-Optimierung gibt es da und sogar für Leute mit Rot-Grün-Sehschwäche gibt es eine Unterstützung.
Ja, da gibt es ja viele Leute. Also ich finde das schon wichtig.
Tolle Sache.
Es sind noch ein paar andere schöne Sachen. Was ich zum Beispiel praktisch finde, ist, dass der Cursor gleich schon in der Suchbox drin ist und so, weil man das ja eigentlich will. Die Sache mit der Begriffsklärung, dass ich gleich schon sehe, dass es dann so rot markiert, da steht noch oben BLK dabei. Dieser Link geht auf eine Begriffsklärungsseite. Dann kann ich halt Navigations-Pop-Ups da einbauen. Das ist sehr praktisch, wenn ich dann über einen Link gehe, steht da schon, wo es hingeht, so eine kleine Vorschau des Artikels. Das ist auch hilfreich, wenn ich einfach nur da seltsame Wörter sind und ich wissen will, naja, muss ich das jetzt nachschauen oder weiß ich vielleicht doch schon, was das ist und so. Dann so ein kleiner Mini-Atlas mit einer interaktiven Weltkarte für die Geokoordinaten. Denn so eine Geokoordinate, wenn man die oben hat, ist ja ganz schön und gut. Ne? Ich will auch nicht unbedingt da draufklicken und mir das bei Google Maps genau anschauen, aber ich will halt eine ungefähre Ahnung haben, wo es ist. Mhm. Und da ist halt die interaktive Weltkarte einfach mal praktisch, weil ich mit der sofort was anfangen kann, während mit diesen Zahlen. Also ich weiß nicht auswendig als Nicht-Geograf, wo jetzt hier der 59 sich so breiten gerade oder was auch immer ist.
Ja, ich bin schon froh, wenn ich so die Basiskoordinaten von Berlin halbwegs erinnern kann.
Ja, ja, und da ist es ganz schön, wenn man da gleich weiß, aha, ja, so ungefähr da und da ist das, dann ist das doch schon echt der Gewinn. Also ich habe sehr viele von diesen Dingen da angekreuzt, von diesen Gadgets, weil einfach, ja,
Du einfach auch nicht genug davon kriegen
kannst. Ja, genau, das ist natürlich auch was. Ich meine, dadurch wird man ja wieder motiviert und die Sache macht Spaß, weil es was Neues gibt, weil man da mal was Neues ausprobieren kann und so. Und wenn dann die Nase davon voll hat, dann macht man es halt wieder weg.
Ja, insofern ist der Name Gadgets auch, glaube ich, ganz praktisch. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen am Zweifeln. Aber kommen wir mal aufs Kernproblem. Also all diese Werkzeuge helfen natürlich dabei, die Wikipedia effektiver zu nutzen. Aber was ja schon immer eine große Debatte war und in letzter Zeit noch mehr denn je, ist halt die Frage nach der Qualität als solcher. Was macht einen Artikel gut in der Wikipedia und wie erhält man ihn gut? Da sind ja, das haben wir auch letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, und damals hast du ein Feature in Aussicht gestellt, die sogenannten, ich weiß nicht, ob es damals schon als Arbeitstitel so hieß, aber mittlerweile ist es unter dem Namen gesichtete Versionen bekannt.
Genau, das war damals der Arbeitstitel, und auf Englisch ist das immer noch der Arbeitstitel, obwohl das kein richtiges Englisch ist. Cited Versions, das kann so nicht heißen. Also auf Englisch müsste man vielleicht sagen, also Reviewed Versions, obwohl Review eigentlich was anderes ist als dieses Sichten.
Ja. Aber es geht darum, den Inhalt eines Artikels zu einem bestimmten Zeitpunkt prüfen oder gegenlesen zu lassen und eine Aussage einzuholen von jemand, der halbwegs Vertrauen genießt, der sagt, ich habe mir das angeschaut und ich kann sicherstellen, dass so die Kerninformation im Prinzip in die richtige Richtung zeigt und dass hier jetzt auch kein Schrott drin ist. Da hatte sich also jetzt nicht irgendein 12-Jähriger, nachdem er aus der Schule gekommen ist, nochmal verewigt, und es sind auch sonst wie keine nennenswerten Vandalismen vorgenommen worden.
Genau, also so eigentlich eigentlich kann man die, das war ja auch vorgeschlagen als Bezeichnung für die Gesichter, Versionen, nicht vandalierte Versionen, beziehungsweise non-vandalized Versions. Für diesen Namen hat man sich dann nicht begeistern können, weil das nicht so gut klingt. Ne? Also wenn man etwas nicht vandalierte Versionen nennt, dann sieht es so aus, als sei der Normalfall, dass alles vandaliert ist. Und das ist. Deshalb hat man das nicht so genannt. Aber das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also der unbedarfte Benutzer, der vielleicht nicht angemeldet ist und dann einfach mal schnell in die Wikipedia schauen will, der soll mit einer Version beliefert werden, die nicht vandaliert ist. Mhm. Und da soll jetzt nicht plötzlich bei einem Politiker irgendwie eingebaut sein, dass er nebenbei ein rechtsradikaler Hitler-Attentäter war oder so. Ne? Solche Sachen sollen da eben vermieden werden. Mhm. Darüber hat sich ja die Presse auch immer echauffiert. Da gab es ja immer die Journalisten, die dann eben auch mal selber sogenannte Experimente gemacht haben und dann anschließend triumphieren konnten, dass da tatsächlich kurze Zeit mal was Seltsames in der Wikipedia stand.
So nach dem Motto, ich habe da mal böses Zeug reingeschrieben und 4 Wochen später war es immer noch da.
Ja, genau. Mhm. Und das ist dadurch ausgeschieden, dass man eben jetzt diese Marke setzen kann. Also ich habe die Sache hier angeschaut, also Marken setzen, Flagged Revision heißt das dann. Da steht da normalerweise oben so ein kleines Icon, wenn man auf dieser Seite ist, und da sieht man, aha, das ist gesichtet worden und damit eben nicht vandaliert. Es geht hier wirklich eigentlich nur um Vandalismus bei dieser Art der Kontrolle. Es ist Also viele verstehen das auch falsch und setzen diesen Haken nur, wenn sie sich ganz sicher sind und dann nochmal alles nachgeschaut haben. Das ist ja ganz schön und gut, führt sicherlich zu einer zusätzlichen Qualitätssteigerung, aber eigentlich geht es nur darum, dass da kein offensichtlicher Vandalismus im Artikel ist.
Alle Leute, die uns jetzt live hören, werden natürlich jetzt sofort ans Terminal gesprungen sein und haben sich mal die Wikipedia aufgerufen und werden feststellen, dass das Feature, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden, nicht da ist. Gestern war es noch da.
Ja, ja, es ist schon da, aber dieses Icon oben wird jetzt im Moment nicht angezeigt, sondern ab heute kriegen alle das jetzt für eine gewisse Zeit wieder die aktuelle Version. Also Warum? Man sieht daran, dass das Ganze jetzt im Testlauf ist. Also die deutsche Wikipedia ist sozusagen jetzt der Testbereich, wo man das jetzt mal austestet, wie das funktioniert.
Das heißt, das gibt es derzeit auch nur in der deutschen Wikipedia?
Im Moment gibt es das nur in der deutschen Wikipedia.
Aha. Genau. Obwohl jetzt der Code von MediaWiki, der Software, die das unterstützt, ist verfügbar natürlich.
Das ist,
könnte man überall auch
einschalten. Man kann das, wenn man jetzt selber ein Media-Wiki aufsetzen möchte, das haben, ist das einfach einklickbar. Mhm. Und es ist sogar schon mehr noch da, was noch gar nicht in Angriff genommen wurde. Ja, wir haben jetzt über die gesichteten Versionen gesprochen, die gibt es schon, das läuft also jetzt im Testlauf.
Ja, aber bevor du da weitergehst, wer darf denn das machen?
Ja,
weil das ich sehe da nämlich nichts, genau, wo ich sagen kann, ich habe das jetzt hier mal durchgeguckt und ich sage, das ist okay.
Also ich sehe das... Ich sehe das bei mir. Also wenn ich in der Wikipedia angemeldet bin, sehe ich das bei mir. Und da gibt es gewisse Kriterien dazu. Also nicht jeder angemeldete Nutzer kann das, ist automatisch Sichter. Sichter ist auch ein schönes Wort.
So heißt das?
Ja, Sichter, ja, klar, in Anführungszeichen natürlich. Okay. Mhm. Also nicht jeder angemeldete Nutzer ist Sichter, sondern es müssen mindestens 60 Tage seit seinem ersten Edit vergangen sein. Mhm. Und er muss mindestens 300 Artikel bearbeitet haben.
In seiner gesamten Lebenszeit.
In seiner gesamten Lebenszeit.
Das, egal jetzt in welchem Umfang.
Genau. Er muss eine Benutzerseite haben, mhm, über sich. Und er muss seine E-Mail-Adresse bestätigt haben. Mhm. Und das ist schon, das ist immer noch nicht genug. Und es muss sein Sperrlogbuch leer sein. Das heißt also, er darf nicht gesperrt worden sein, mhm, in der jüngeren Vergangenheit. Und
noch mehr?
Ja, es gibt wohl noch ein paar kleinere weitere Anforderungen.
Weil bis dahin, muss ich sagen, trifft es, glaube ich, auf mich noch zu, aber ich habe trotzdem nicht das, das Feature an.
Ja, da muss ich
jetzt... Darf keinen englischen Namen haben.
Ja, es gibt meines Wissens noch ein paar kleinere weitere Anforderungen, die jetzt nicht so gut dokumentiert sind. Das sind aber...
Kann man das beantragen oder kriegt man das, ja, automatisch?
Nee, das waren jetzt die Kriterien, mit denen man das automatisch bekommt.
Ach so. Also mit, das heißt, da ist einmal so ein Lauf durch die Datenbank gemacht, genau, worden.
Also okay, man kriegt das automatisch. Also ich habe es automatisch bekommen. Man konnte ja schon in der früheren Phase des Tests das beantragen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt warten wir mal ab, denn das kann nur funktionieren, wenn es automatisch ist und sollte auch automatisch sein. Mhm. Also nach der ersten Testphase, die haben die Testphase in so mehreren Perioden aufgeteilt, also die Developer. Und also in der ersten Phase musste man sich anmelden, um das Sichterrecht zu bekommen. Und dann musste man, und jetzt geht's automatisch. Man kann aber auch noch das beantragen. Also wenn man jetzt das Sichterrecht aus irgendeinem Grund nicht bekommen hat.
Ja.
Also wie zum Beispiel in deinem Fall.
Ja, wo muss ich hinschreiben?
Wobei ich denke, dass es bei dir vielleicht daran liegt, dass du so lange nichts gemacht hast. Das könnte auch noch eine Rolle spielen, da bin ich nicht ganz sicher. Also ist jedenfalls jetzt nicht...
Ja, müsste man... Ich konnte nicht, ich hatte keine Zeit.
Genau. Also dann kann man sich eintragen in eine Liste, die war eigentlich immer auch problemlos einsehbar. Ich sehe sie nur gerade nicht hier.
Also es gibt eine Liste, man kann sich da eintragen.
Genau.
Okay, wir können das ja noch nachtragen
in den Links. Ja, ja. Wir machen das dann in den Links und da kann man sich dann eintragen und dann wird man in der Regel auch freigeschaltet, wenn es nicht irgendwelche wirklich guten Gründe gibt, zum Beispiel, dass man selber Vandalismus gemacht hat oder irgend sowas.
Okay. Und dann, das heißt, wenn die Leute jetzt diese Möglichkeit haben zu markieren, das heißt, also sie markieren mit, also einfach nur so ein An-Aus. Diese aktuelle Version habe ich mir angeguckt und ich sage, die ist okay.
Ja.
Und das kann man dann aber generell für alle Artikel machen. Das ist nicht so, dass man jetzt nur für bestimmte Artikel freigeschaltet ist.
Nein, das kann man für alle Artikel machen.
Okay.
Denn offensichtlichen Vandalismus kann jeder erkennen. Das ist eigentlich keine besondere Schwierigkeit.
Gut, aber es geht ja über den Vandalismus hinaus. Es geht ja eigentlich auch um so eine, ja, das ist die Frage. Geht das auch?
Nein, bei den gesichteten Versionen geht es nur um Vandalismus.
Ah, okay.
Offensichtlichen Vandalismus. Jetzt gibt es noch eine zweite Stufe, die ist auch schon implementiert, aber das macht man noch nicht. Mhm. Das sind die sogenannten geprüften Versionen.
Ah, ja.
Das sind eigentlich die dann Reviewed Versions heißen sollen.
Ah, verstehe.
Und da geht es wirklich darum, ein Review, also eine Beurteilung der Version zu machen. Dann kann man auch ein Fähnchen setzen und dann soll man sogar auf der Diskussionsseite nochmal angeben, was man von dem Artikel hält und so. Aber da ist natürlich das Problem, dass man natürlich zum Prüfen auch Leute haben muss, die das wirklich prüfen können, also wirklich beurteilen können. Das heißt, man braucht Fachleute. Ja. Und die Community ist sich noch nicht so ganz sicher, wie man jetzt an diese Fachleute kommen soll. Da gibt es verschiedene, da gibt es verschiedene Modelle, die da gegenüberstehen. Kann man auch sehen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt die Seite, die Informationen gibt über die gesichteten Versionen, also Wikipedia gesichtete Versionen, Wikipedia Doppelpunkt gesichtete Versionen, und es gibt natürlich auch noch Wikipedia Doppelpunkt geprüfte Versionen. Mhm. Da sind auch die verschiedenen Modelle verlinkt, wie man an die Prüfer kommen will. Da gibt es die Möglichkeit, dass man tatsächlich auf die Suche nach Fachleuten geht. Da gibt es die andere Möglichkeit, dass die Community, dass sich Leute aus der Community selber vorschlagen als Fachleute, dann darüber abgestimmt wird und so, so ähnlich wie man das eben auch mit exzellenten Artikeln macht und so, dass dann halt so ein Meinungsbild gebildet wird und dann ist eben jemand Fachmann oder Fachfrau, und dann kann man das natürlich mit den Portalen noch verknüpfen. Es gibt also ganz verschiedene Möglichkeiten, die diskutiert werden im Augenblick, aber da es halt so viele Möglichkeiten gibt, ist man da noch zu keiner Entscheidung gekommen.
Wie lange läuft der Test schon?
Der Test mit den gesichteten Versionen. Der hat angefangen, ich glaube, Anfang des Jahres, allerdings nicht sofort in der ersten Phase, war es mit einem Test, das war schon letztes Jahr. Entschuldigung, der Test in dem Sandkasten-Wiki hat im letzten Jahr angefangen, irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Und dann hat man es freigeschaltet, so im Frühjahr diesen Jahres, dass es halt richtig in der Wikipedia läuft. Beziehungsweise da gab es auch zunächst nochmal zwei Versionen. Da musste man noch gucken mit dem Layout, dass das alles klappt. Und also ab, ich glaube wirklich so April ist es dann jetzt wirklich in der Wikipedia. Es steht aber alles auf der Seite genau über die gesichtete Version. Und seither, dann lief es auch, also auch richtig mit dem Icon oben, und tatsächlich bekam man als nicht angemeldeter Benutzer erstmal nur die neueste gesichtete Version zu sehen. Und jetzt ist es gerade wieder anders eingeschaltet worden. Da war ich auch etwas überrascht.
Wahrscheinlich ist einfach mal zu gucken, wie groß der Entzug ist.
Ja, genau. Also wie gesagt, es war in der Testphase vorgesehen, dass man das auch nochmal wieder abschaltet, um den Unterschied zu sehen. Aber es kam jetzt auch für mich ein bisschen überraschend. Und jetzt soll man also auch Erfahrungsberichte abgeben, und dann wird das also evaluiert. Man kann auch jetzt schon, wenn man auf die Seite Wikipedia.gesichtete Versionen geht, ist unten so ein Link auf Statistik. Und da kann man sehr schön sehen, wie die Sache sich entwickelt. Moment, ich muss gerade mal gucken, wo ich das hier habe.
Auf die Statistik von was?
Von den gesichteten Versionen. Hier sehe ich gerade. Mhm. Also von den 795.870 Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia besitzen 523.568 mindestens eine gesichtete Version. Das sind 65,79%.
Und 65% aller Wikipedia-Artikel sind gesichtet.
Ja.
Oh, das ist viel mehr, als ich erwartet hätte.
Ja, genau.
Um ehrlich zu sein.
Und was auch interessant ist, ist, dass bei 517.777, also bei einer 500.000 Artikel, die neueste Version als gesichtet markiert ist. Das ist natürlich wichtig, ob es die neueste Version ist oder wie alt die gesichtete Version ist. Denn wenn die zu alt ist, wird das irgendwann auch nicht mehr sinnvoll. Das sind auch wieder 65%. Also auch eigentlich eine recht gute Zahl. Also das ist schon, das zeigt eigentlich, dass es relativ gut funktioniert.
Gibt es auch so eine Relation, so eine Statistik, die das so in Verhältnis setzt zu der Popularität der Artikel?
Nee, das gibt es glaube ich noch nicht. Also da müsste man nochmal schauen. Aber was man zum Beispiel machen kann, das ist auch auf der Seite gesichtete Versionen eingestellt, man kann sich zum Beispiel eine Liste anzeigen lassen der Kategorien von Artikeln oder innerhalb von Kategorien von Artikeln, welche Sachen gerade nicht gesichtet sind oder welche man vielleicht mal sichten könnte, zum Beispiel, weil man selber Spezialist ist. Das ist eigentlich ein Punkt, der dann für die geprüften Versionen
noch wichtiger wird. So.
Aber man
prüft natürlich auch lieber Sachen, die einem auch was sagen, weil sonst schaltet man ja wahrscheinlich nach der Hälfte des Artikels
eher ab. Genau. Naja, also man sieht, es funktioniert. Gut, man kann es unterschiedlich bewerten. Also hier steht in der Statistik, dass wenn mit dem gleichen Rhythmus weiter gesichtet wird, dass dann am 19.09.2008, also in 46 Tagen, alle Artikel mindestens einmal gesichtet worden sind.
Oh.
Also das klingt eigentlich schon ganz gut.
Obwohl, wie viele Artikel haben wir denn jetzt in der Wikipedia?
Ja, sagte ich ja, in der deutschen 795.870.
Aha. Also finde ich ja schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Aber jetzt, das heißt, also das Ganze läuft seit ein paar Monaten. Wir sind im Prinzip in der ersten Stufe.
Ja.
Gesichtet heißt halt erstmal das Schlimmste verhindern.
Ja.
So, ne? Was ja auch, glaube ich, in dem Moment, wo man sagen kann, das funktioniert auch. Mhm. Und wenn ich mir die Zahlen jetzt so anhöre, würde ich sagen, das kann ganz gut greifen. So, ja? Vor allem, wenn wirklich ein Artikel in der Diskussion ist, dann kann man ja auch zumindest sehen, aha, ist nicht gesichtet worden. So, ja? Man müsste sozusagen in der öffentlichen Diskussion mal unterscheiden, wie viel regt man sich jetzt noch über gesichtete Versionen auf im Verhältnis zu den ungesichteten?
Mhm.
Und später natürlich dann auch bei den geprüften Versionen, was ich natürlich noch interessant finde.
Gut, das wird noch interessant. Ich kann vielleicht noch zu den Gesichteten sagen, also die hebräische Wikipedia denkt gerade darüber nach, also die Leute, die machen, denken gerade darüber nach, das auch zu übernehmen, den gesichteten Versionen, weil natürlich bei der hebräischen Wikipedia auch Vandalismus nochmal eine ganz besondere Kategorie darstellt.
Mhm.
Und auch gerade dieser Vandalismus, der als großes Problem angesehen wird, nämlich der subtile Vandalismus.
Ja.
Ich meine, wenn ich da einfach was lösche oder reinschreibe, Peter ist doof oder so, das fällt natürlich relativ schnell auf. Wenn ich subtil vandaliere, kann es wirklich dazu kommen, dass tatsächlich Fehlinformationen oder eben
so Zwischentöne.
Zwischentöne lange drin bleiben.
Ja.
Und das ist natürlich ärgerlich. Und bestimmte Wikipedias leiden da mehr oder weniger drunter. Das hängt auch damit zusammen, wie groß die Community ist. Die deutsche Wikipedia ist die Community sehr groß. Da sind sowieso viele Augen, die draufschauen. Bei anderen Sprachen ist die Community nicht so groß. Dafür aber auch der Druck durch Vandalen groß. Also die hebräische Wikipedia ist da so ein Beispiel und die wollen das auch jetzt gerne einführen.
Wie ist denn so die Erwartungshaltung an die Leute, die jetzt was sichten? Also was sind sozusagen die Anforderungen für dieses Sicht, für diesen Sichtprozess als solchen?
Ja, da haben wir schon gehört. Also mindestens so und so viele Tage dabei.
Nee, nicht, dass man zugelassen wird, sondern in dem Moment, wo ich es mache. Also wenn ich gehe jetzt los und will eine Seite sichten. Also was gibt's da jetzt auch schon wie auch formulierte Regeln oder Empfehlungen oder?
Ja, du solltest durchgucken, ob offensichtlicher Vandalismus da nicht vorhanden ist. Die Leute sind meistens etwas kritischer. Das sehe ich auch an mir selber, wenn ich jetzt was sichte und da sind jetzt irgendwie nicht die richtigen Anführungszeichen drin, typografisch korrekt.
Dann ja, aber dann muss ich sie sozusagen selber in diesen
obwohl das
Zustand überführen.
Obwohl das beim Sichten eigentlich nicht vorgesehen ist. Da geht es nur darum, nicht, dass eben kein offensichtlicher Vandalismus drin ist. Das geht eigentlich relativ schnell. Ich muss den Artikel nur einmal durchlesen und wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht vandaliert, dann mache ich da mein Häkchen.
Ja, und wenn ich den Eindruck habe, dass vandaliert wurde?
Dann mache ich das Häkchen nicht. Dann würde ich natürlich schon...
Macht man ein Häkchen nicht oder macht man ein Nicht-Häkchen? Also sagt man, diese Version lässt sich nicht sichten oder und dann müssen sich andere darauf stürzen? Dann
soll man natürlich den offensichtlichen Vandalismus erstmal wegmachen.
Also gut, wenn man ihn findet, muss man ihn auch wegmachen, ist ja eigentlich klar.
Nee, es gibt schon so Fälle bei Seiten, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber alles komisch formuliert, da muss doch noch mal einer ran, da habe ich den Haken nicht gesetzt. Dann habe ich aber dummerweise auch nicht einen Baustein reingesetzt und ich habe dummerweise auch nicht das in der Diskussionsseite geschrieben. Das sollte man natürlich tun. Nur manchmal ist halt die Zeit knapp und so. Also gibt ja schon unterschiedliche Gründe, warum ich mir die Wikipedia anschaue. Und wenn ich mir irgendwie Informationen besorge und sehe, oh, die Seite ist aber gut, dann kann ich gleich mein Häkchen setzen. Wenn ich sehe, die Seite ist nicht so gut, dann setze ich das Häkchen halt nicht, aber mach auch nichts. Also,
Vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner die Frage nach der Qualität gestellt, jetzt unabhängig von diesem, ich meine Vandalismus, das ist natürlich jetzt wirklich das Offensichtliche und ich denke, was aber eigentlich immer mitschwebt, wenn die Leute die Qualität der Wikipedia kritisieren, ist natürlich dieses, kann ich mich auf diese Informationen eigentlich wirklich verlassen oder ist das nicht irgendwie alles nur dahergeschrieben?
Genau, so. Das ist natürlich was anderes.
Es gab viele Auseinandersetzungen, ich meine bekannte jetzt neben dem reinen Vandalismus sind halt auch so diese Edit Wars, wenn Leute sich auf Artikel stürzen und dann gegenseitig versuchen, sich da irgendwie die Argumente unterzuschieben oder wegzunehmen. Wie hat sich denn das entwickelt? So, also innerhalb der Wikipedia. Insbesondere vielleicht noch auch mit diesem Hinblick auf diese ganzen Löschkriege, was
genau
meiner Darstellung, in meiner Sichtweise in letzter Zeit so das auffälligste Problem war, weil viele Artikel gibt's jetzt irgendwie schon. Ja, man ist einfach raus aus dieser Geburtsphase, dass einfach noch die Hälfte fehlt, sondern jetzt gibt's eigentlich eine erschlagene Menge an Begriffen. Ja. Ist mir schon lange nicht mehr gelungen, irgendwas zu finden, was wirklich substanziell gefehlt hat.
Ja, klar.
Dann kommt aber dann sofort einer, wenn man doch mal was Neues anlegt und sagt, das ist aber jetzt nicht relevant, irgendwie die Tür ist zu, hier kommt jetzt keiner mehr rein.
Ja, genau. Das ist leider etwas, was ein bisschen, also aus meiner Sicht, ein bisschen Überhand genommen hat, dass es viele Leute gibt, die da löschen. Also, dass tatsächlich solche Löschkriege stattfinden, wo dann mit der Relevanzkeule gearbeitet wird und dann gesagt, das ist nicht relevant, das ist nicht enzyklopädisch, das muss raus. Und da kann man sich natürlich schon streiten. Also es gibt, wie gesagt, ja immer noch die beiden großen Gruppen, die Inkludisten und die Exkludisten. Und jetzt in der Frage der Relevanzdiskussion sind natürlich die Exkludisten sehr engagiert und löschen dann gerne etwas. Und wie gesagt, das ist problematisch. Es gibt eben auch die Seite Wikipedia Relevanzkriterien, die wächst und wächst und wächst. Und dadurch ist natürlich es sehr leicht, irgendwelche Sachen rauszukegeln. Also ich selber habe das mitbekommen vor einem halben Jahr. Da ging es um einen Bereich, der mich etwas interessiert, also Plansprachen. Gibt es natürlich unheimlich viele Plansprachen, also Sprachen, die erfunden worden sind, so wie Esperanto, aber gibt es halt viele. Und da gibt es natürlich viele, von denen man wenig gehört hat, die es aber gibt. Also wo es mal solche Projekte gab, also außer Esperanto sind ja Plansprachen nicht so sehr in Gebrauch. Und da gibt es natürlich viele unbekannte oder weniger bekannte Projekte, die in der Wikipedia zu finden sind. Und da gab es eben einige Leute, die meinten, das sei ja irrelevant. Da sollte man mal aufräumen und diese Projekte löschen. Und das war dann schon problematisch. Dann wurde plötzlich ein Relevanzkriterium aufgenommen, was ich an sich für problematisch halte, nämlich da hieß es, die Relevanz muss aus dem Artikel hervorgehen. Das ist natürlich schwierig. Also jetzt, wenn wir die Plansprachen nehmen, da gibt es ein paar Plansprachen, die man sicherlich auch immer wieder findet in Kreuzworträtseln, wie Ido oder Interlingua oder so. Aber Ido hat vielleicht 50 Sprecher, ich weiß es nicht genau, ganz wenig Sprecher. Interlingua ist praktisch auch mit ganz wenig Sprechern. Dann ist halt die Frage wirklich, wie macht man da die Relevanz fest? Ich kann ja schlecht, gut, man müsste, wenn man dieses Relevanzkriterium erfüllen will, müsste man irgendwie oben noch reinschreiben, kommt in oft im Kreuzworträtsel vor oder so. Aber eigentlich ist das nicht Sinn der Wikipedia, solche Dinge da reinzuschreiben. Also das ist ein bisschen schwierig, wenn man wirklich fordert, dass die Relevanz von Dingen aus dem Artikel hervorgehen muss. Aber das ist nun mal als Relevanzkriterium dann aufgestellt worden und das ist dann oft als Löschkeule benutzt worden. Und ich finde natürlich, ich bin halt bekennender Inkludist. Ich möchte halt wirklich auch all solche Dinge finden. Auch noch sehr entlegene Plansprachen sollten natürlich auch in der Wikipedia verzeichnet sein. Und da gibt es eben eine andere Meinung. Da ist eben viel gestritten worden. Also wie gesagt, sehr mit harten Bandagen in diesem Bereich Plansprachen, der mich halt interessiert. In vielen anderen Bereichen auch. Da habe ich natürlich dann weniger mitbekommen, weil nicht alles Bereiche sind, die mich halt sehr interessieren. Also das ist schon eine schwierige Frage. Und ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern. Ich habe aber die Hoffnung, dass wenn die Zahl der Regeln und auch der Relevanzkriterien eine gewisse Anzahl überschreitet, dann wird es so kompliziert, dass sich dann doch keiner mehr dran hält. Und so sind dann die Relevanzkriterien oder die Regeln ausgehebelt worden. Das haben wir ja öfter gesehen. Bei der Wikipedia haben wir wirklich eine Zunahme von Regeln, immer mehr Regeln. Und irgendwann sind es halt so viele Regeln, dass es so unübersichtlich wird, dass die Leute doch wieder machen, was sie wollen. Und es dann wieder besonders leicht fällt, Regeln zu ignorieren und so eben auch die Relevanzkriterien zu ignorieren. Also, ich denke.
Hast du denn schon mal einen Artikel zur Löschung vorgeschlagen?
Nee, ich glaube nicht. Das nicht, den glaube ich nicht.
Also dir wird bald ein Administratoren.
Ich bin gar nicht Status. Administrator, da kann man mir nicht? Gar nichts aberkennen.
Ah, okay.
Also, ich. Also, man kann mich natürlich sperren, klar. Aber für Nichtstun gesperrt zu werden, das wäre ganz neu. Aber das kommt auch noch.
Ja, wie ist denn da so die psychische Gemengelage? Also wie kann man denn das einschätzen? Ich meine, viele Leute sind dann abgestoßen davon. Oh, tralala, ich habe jetzt hier gerade mal so in die Liste der Löschkandidaten geschaut. Heute so prompt irgendwie eine Person, die ich tatsächlich auch kenne, zwar nicht besonders gut kenne, so, aber wo ich schon weiß, so, okay, alles klar, ist so eine Person, die hat relativ viel in der öffentlichen Kunstszene und so weiter gemacht und so. Und auch hier klebt auch gleich wieder ein Löschantrag dran mit irgendwie Begründung, Relevanz im Einleitungssatz nicht zu erkennen. Darunter sind allerdings irgendwie ganz lange Listen mit, wo diese Künstlerin irgendwie gearbeitet hat und gewirkt hat. Was soll das? Also ich meine...
Ja, das ist in der Tat problematisch. Also ich wäre ja dann für beibehalten, aber gewisse Leute meinen eben, das ginge nicht. Das sei nicht enzyklopädisch genug. Man müsste irgendwie einschränken, was in die Wikipedia gehört, obwohl der Speicherplatz ja wirklich virtuell unendlich ist. Also da müsste man eigentlich keine Angst davor haben. Es ist für mich wirklich schwer nachzuvollziehen, was die Leute da reitet. Ich meine, die englische Wikipedia ist da sehr viel flexibler und da gibt es sicherlich Seiten, die kein Mensch anschauen will. Und ich denke, man kann sich so eine gewisse Freiheit auch vielleicht in der deutschen Wikipedia erlauben. Und da ist halt immer wieder dieses Problem, dass ich glaube, das hängt mit der Mentalität auch zusammen in Deutschland. Man möchte halt gerne klare Regeln haben und ja, dann ist immer diese Sache, dass man Angst davor hat, dass irgendwelche Journalisten behaupten, dass so und so viel Prozent der Wikipedia-Artikel irgendwie irrelevant seien und so kommt das dann, dass die Leute da was löschen wollen. Also ich finde, man sollte da wirklich sehr flexibel sein. Und man hat zum Beispiel gerade gesagt, gut, es muss nicht jeder, also früher war es ja so, dass eben auch Wissenschaftler, wenn sie halt irgendwelche Qualifikationsarbeiten abgeschlossen hatten, dann auch aufgenommen wurden. Und jetzt muss eben dann auch noch klar sein, dass die wirklich im Wissenschaftsbetrieb tätig sind oder waren und damit sie relevant sind. Also das ist wirklich dann eine Abwägungssache, wo ich das Gefühl habe, dass man in Deutschland einfach zu sehr da auf Relevanz pocht. Und das muss einfach nicht sein.
Wie machen denn das andere Enzyklopädien? Ich meine, die Wikipedia ist natürlich nur mit Abstand das meistgenutzte und ja, denke auch populärste Enzyklopädie-Ding. So, nicht nur im Internet, sondern ich denke, die Wikipedia hat mittlerweile auch alles überholt, was bisher so als Standard galt. Ich meine, wer redet jetzt noch vom Brockhaus? Ja. Irgendwie keiner. Ja, also auch der Spiegel schreibt nicht, was der Brockhaus über irgendetwas sagt, sondern was die Wikipedia darüber sagt, weil sie einfach wissen, Brockhaus ist das Wissen halt viele Jahre alt. Und alles mit Abkürzungen. Und in der Wikipedia ist es halt so aktuell, dass wenn irgendwie von jemand der Tod bekannt geben wird, dann kann man einfach drauf wetten, dass es einfach 30 Sekunden später in diesem Artikel steht.
Naja, also da ist ja schon, manchmal steht es ja in der Wikipedia schneller, als der Betroffene es merkt.
Hast du schon vor seinem Versterben, ja?
Naja, es gibt so ein paar Anekdoten halt, dass so also Leute, also
totgeschrieben wurden.
Naja, wir hatten das damals beim Papst. Da wollten so und so viele Leute die Ersten sein, die den Tod des Papstes anzeigen. Dann ist die Seite halt dann irgendwann gesperrt worden. Und erst Minuten nach der allgemeinen Bekanntgabe des Todes dann da eingetragen worden. Und es gab kürzlich so einen Fall von einem amerikanischen Journalisten, ein Fernsehjournalist von CBS, der da irgendwie im Studio gestorben ist. Und da hat man das sofort in die Wikipedia eingetragen, wo irgendjemand da bei dem Rundfunksender hatte nichts Besseres zu tun. Und der wird vielleicht, also der Notarzt wird bestimmt da gewesen sein, das in die Wikipedia einzutragen, sodass da wirklich die Wikipedia wenige Sekunden nach dem Ableben desjenigen.
Der ist umgekippt.
Der ist umgekippt.
Und bevor die Leute sich um Erste Hilfe gekümmert haben, haben sie es erstmal in die Wikipedia eingetragen.
In dem Studio waren halt viele Leute und es ist Erste Hilfe geleistet worden. Einer hat sofort das eingetragen. Also das ist schon erstaunlich.
Oh je, also, oh Gott, ich sehe schon den röchelnden Prominenten vor mir auf der Straße bluten und dann so, ja Moment, ich kann dir noch nicht helfen, ich muss hier noch kurz den Edit abschließen. Oh feier. Na gut, ganz so brutal ist, glaube ich, dann die Worte der Wikipedianer. Aber wie immer wollte ich auf was anderes raus. Es gibt ja jetzt ein neues Projekt von unser allerliebster Suchmaschine, Google. Ja, mir ist noch nicht so ganz klar, wie sie sich da eigentlich präsentieren. Das Projekt heißt, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Knoll?
Heißt es Knoll. Aber
oder Knoll?
Ich finde, man sollte das Deutsch aussprechen, wenn man auf Deutsch spricht. Weil das
Google Knoll.
Knoll finde ich einfach schöner als Knoll. Also Knoll klingt so nach nichts, aber Knoll... Das
Knoll klingt auch nichts. Klingt,
aber
auch
klingt nach schöner. Nichts. Also ich finde Knoll schöner.
Knoll findest du schön? Knoll? Knoll?
Knoll, von mir aus Knoll. Aber mit dem K würde ich es auf Deutsch aussprechen. Auf Englisch natürlich nicht, klar.
Du hast ja einen Knoll. Okay,
was ich ist... Ich sag ja auch Psycho
auf was Deutsch. Was ist das? Also Knoll ist irgendwie...
Knoll.
Keine Ahnung, was Google da geritten hat, aber als sie das veröffentlicht haben, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das sah erstmal so ein bisschen aus wie so eine Gesundheitsinformationsbroschüre. Ja, also stimmt, man...
Gesundheitsartikel sind da sehr zahlreich, ja.
Ja, was mir schon mal so das erste Fragezeichen ins Gesicht gesetzt hat. Ich meine, ich weiß, dass Google... Was heißt ich weiß? Man weiß, dass Google erhebliche Investitionen im Bereich der Genetikforschung hat, dass sie jetzt drauf und dran sind, auch diesen, oh Gott, korrigiere mich, jetzt weiß ich es gar nicht so ganz genau. Sie wollten im medizinischen Bereich die Personen in den USA sozusagen so eine Gesundheitsakte auch führen, so einen Dienst einzuführen. Also das ist sozusagen großes Business in den USA und Google positioniert sich da. Jetzt kommen sie halt mit ihrem Knoll oder wie es auch immer heißen mag und 90% der Artikel, die auf dieser Startseite da gefeatured sind, in einer merkwürdigen Reihenfolge, beschäftigen sich halt einfach mit Krankheiten oder Medizinern.
Ja.
Gut, aber unabhängig davon, hast du schon irgendeine Vorstellung davon, was Google da jetzt eigentlich gerade produziert?
Ja, sie produzieren schon freies Wissen. Also das ist schon mal erstmal eine Sache, die ich begrüßen würde. Gibt's
freies Wissen im Sinne von?
Naja, es gibt Informationen dort, die frei zur Verfügung stehen. Also in der die Standardlizenz bzw. defaultmäßig steht das alles unter CC BY, also Creative Commons Lizenz, und zwar der offensten Creative Commons Lizenz, nämlich es muss nur der Autor genannt werden. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ich halte diese Lizenz sowieso für die beste. Also sie ist mit Sicherheit der Wikipedia-Lizenz, also der GFDL, der GNU Free Documentation License, überlegen, weil dieser ganze ungeheure Rattenschwanz der GFDL wegfällt, denn die ist ja nicht frei. Ich meine, ich kann im Grunde die Sachen der Wikipedia, also ich habe ein Buch geschrieben im letzten Jahr und wollte natürlich gerne auch ein bisschen was so aus der Wikipedia reinholen, Karten und so. Also es gibt italienische Sprachwissenschaften, da will man natürlich Karten von Italien oder so drin haben. Ja, findet man unheimlich viel in Wikipedia Commons und so, aber meistens unter der falschen Lizenz. Also musste ich hergehen und Karten selber zeichnen.
Was heißt unter der falschen Lizenz?
Naja, unter GFDL.
Ja, was ist daran falsch?
Ja, das kann man nicht machen. Also ich kann das dem Verlag nicht beibringen, dass man dann bei jeder Karte dabei schreibt, GFDL, die wichtigsten Autoren, die an der Karte mitgewirkt haben, das ist ja nun kollaborativ auch gemacht worden, da aufhört und hinten auf Englisch vier Seiten GFDL reinmacht. Das hätte der Verlag nicht geschluckt. Mhm. Also das ist einfach nicht handhabbar. Gut, bei einem Buch kann man das vielleicht noch machen. Aber bei einer Zeitung, stell dir mal vor, da will jemand ein Diagramm in der Zeitung veröffentlichen. Da nimmt oder lieber irgendwas von Google, wo man dann reinschreibt, Copyright Google oder so, als dass man dann hinterher in der Zeitung als Anhang noch die GFDL mit reindruckt.
Also gab es da nicht zu dieser Problematik schon so den Beschluss, dass man das auch irgendwie einfacher machen kann, dass man da irgendwie einen Link setzt und damit ist auch gut?
Ja, gut, ein Link. Das ist ja noch umstritten, ob man das kann, aber also eigentlich muss die GFDL mit veröffentlicht werden bei Veröffentlichungen von GFDL-Texten. Also es macht die Sache schon schwierig und auch dies mit den wichtigsten Autoren ist halt ein gewisses Problem.
Ja, wichtigsten Autoren.
Ja.
Eigentlich ja alle.
Eigentlich ja alle. Man hat sich ja schon da, weil es nicht geht, in einem Wiki kann man nicht alle.
Ja, ich stehe dann sozusagen in jedem Artikel auch mit als Autor, wo ich mal ein Komma korrigiert habe, sozusagen.
Genau, das war ja das Schöne bei den Wikibooks. Ich habe dann immer geguckt, hinten bei den Autoren, und dann taucht bei den komischen Themen auf, wo ich gar nicht wusste, dass ich dazu mal was geschrieben habe. Also das ist schon alles ein bisschen grenzwertig mit der GFDL. Also CC BY ist schon toll. Und ich finde, das ist auch CC BY ist auch der Public Domain überlegen. Obwohl man ja sagt, die freieste ist, das wird alles alles Public Domain ist. Aber ich finde es schon wichtig, wenn ich Informationen beurteilen will, dass ich weiß, von wem die kommen. Also da irgendwie noch den Autor anzugeben, das kann schon sehr nützlich sein.
Also, aber wie macht denn jetzt die Knoll?
Ja, also gut, die Knoll macht es so, dass sie also bei den Lizenzen defaultmäßig CC BY hat. Man kann aber auch bei Knoll andere Lizenzen angeben, wenn man will, und sogar All Rights Reserved machen.
Und dazu wie wird man da Autor?
Ja, kommen wir gleich drauf. Erstmal noch zu den Lizenzen, das kann man schnell abschließen. Dazu kommt noch eine sehr problematische Sache. Die Sachen sind alle doppellizenziert. Nämlich Google nimmt sich selbst das Recht raus, alles nach Gutdünken für ihre Zwecke oder benutzen zu dürfen. Und das ist natürlich schon problematisch, ne, diese Doppellizenzierung.
Ja, aber was ist da noch anders? Ich meine, wenn das CC BY ist...
Ja gut, nee. Es ist frei, aber...
Was kann Google dann tun, was andere nicht tun können?
Ja, Google kann auch ohne Nennung der Autoren was machen. Ah. Also gut, aber lassen wir das, das ist eine spezielle Problematik, ich bin auch nicht so ein Jurist, also lassen wir lieber die andere Frage, was eigentlich interessant ist, wie wird man der Autor, was wird da geschrieben und so weiter.
Genau, und wie machen die das mit der Qualität?
Was ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Wikipedia und Knoll? Also erstmal, der große Unterschied ist, dass da Einzelautoren im Vordergrund stehen. Also ich bin jemand, der was weiß über ein Thema, sagen wir mal, was habe ich mir hier mal ausgesucht, über minimalinvasive Verfahren in der Herzchirurgie. Dann schreibe ich halt einen Artikel darüber, weil ich mich da auskenne. Da ist dann auch mein Bild daneben, da steht dann auch, dass ich vielleicht Herzchirurg bin und so. Und dann sieht man, aha, ich könnte wirklich Ahnung von der Sache haben. Und dann schreibe ich dann meinen Artikel und dieser Artikel kann dann bewertet werden.